Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border.
Eine wachsende humanitäre und Sicherheitskrise an der Grenze zu Mexiko. Die beklagt US-Präsident Donald Trump vor wenigen Tagen, um eine Begründung zu haben für seine Mauerpläne. Das sehen die Demokraten anders. Sie wollen keine Milliarden für den Bau bewilligen. Wie nun ein Kompromiss aussehen kann, der den Shutdown in den USA beendet, das fragen wir in der heutigen Weltzeit. Ich bin André Zanto, schön, dass Sie dabei sind. Zunächst soll uns aber eine Krise in den USA beschäftigen, die der Präsident nicht thematisiert. 40.000 Menschen sind durch Schusswaffen getötet worden im Jahr 2017. Ein Rekordwert. Bei den Großstädten besonders betroffen ist Chicago.
63 people shot in Chicago this weekend. 10 of them died.
10 Tote, 63 Angeschossene. Das ist die Bilanz von nur einem Wochenende in Chicago im vergangenen August. Das muss ein Ende haben, sagen viele Aktivisten, Sozialarbeiter und Ex-Gangmitglieder. Julia Jaroszewski hat einige bei ihrer Präventionsarbeit getroffen im Süden der Stadt, wo viele Bürger tagtäglich der Gewalt begegnen.
Chicago Southside wirkt wie ausgestorben. Kaum jemand geht zu Fuß auf die Straße, in den Vierteln, die von täglicher Gewalt geprägt sind. Die drittgrößte Stadt der USA kämpft seit Jahrzehnten mit ihrer hohen Mordrate. Jede Woche sterben Menschen bei Schießereien. Im vergangenen Jahr waren es laut der Zeitung Chicago Sun-Times insgesamt 559 Morde. Eine Vielzahl wird verletzt oder Zeuge der Gewalt, wie Senior Lewis. Er lag im Bett im ersten Stock seines Hauses, als ihn Schüsse weckten.
Es war so gegen 10 Uhr abends. Ich habe geschlafen und dann habe ich Schüsse gehört. Ich bin aufgewacht und meine Frau hat geschaut. Sie sagte, ich solle mich ducken, sonst werde ich noch getroffen. Da waren die Jungs, die weggerannt sind. Es hat so laut an der Tür geknallt, dass ich dachte, das seien Gangmitglieder. Als sie weg waren, habe ich die Tür geöffnet. Da habe ich gesehen, dass es der Sohn eines Freundes ist. Er ist gefallen, hatte keine Kraft mehr. 6 Kugeln, das ist viel. 4 in den Bauch. Er ist schon zusammengebrochen. Er hat immer gesagt, ich möchte nicht sterben. Ich bin doch erst 21 Jahre alt.
Senior Lewis hat die Polizei gerufen und die ist tatsächlich gekommen. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und überlebte. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Oft reagiert die Chicagoer Polizei erst Stunden später auf Notrufe aus einem Problemviertel. Für Opfer von Schießereien viel zu spät.
Wenn du mich fragst, ob ich der Polizei vertraue, nein, sie machen ja auch nichts. Ich habe einmal meine Tochter gebeten, sie zu rufen. Da haben wir 2 Stunden gewartet.
Senior Luis spricht in einem Mix aus Englisch und Spanisch. Seine Familie stammt aus Mexiko, wie bei vielen in seinem Viertel. Gerade sitzt er in der Küche der Familie Agallo. Deren Sohn Berto war selbst jahrelang Mitglied einer Latino-Gang, die bis heute das Viertel regiert. Ihr Territorium kann der 24-Jährige aus dem Kopf Straße für Straße auf einem Zettel kartieren. Mit farbigen Stiften markiert er die jeweiligen Zonen und die Hauptquartiere der Gangs seines Viertels auf 2 Seiten Papier.
Das ist eines der Dinge, die Chicago interessant machen, wenn wir über Gangs oder Territorium reden. Verbündete und Grenzen sind klar gezeichnet. Das ist in anderen Städten nicht der Fall. Hier sind unsere Gebiete klar definiert. Wenn du diese Linie, diese Straße hier als Gangmitglied überschreitest, forderst du Ärger heraus.
Mit dem Auto fährt Berto Agallo durch sein Viertel. Er trägt eine schlichte schwarze Brille, einen dunklen Mantel. Niemand würde ihn für einen ehemaligen Gangster halten. Er erklärt, wo allein das Wechseln der Straßenseite zu Konflikten mit einer anderen Gang führt.
Ich bin hier aufgewachsen und ich wusste, dass die andere Seite, wo die andere Gang herrscht, dass man nicht einfach 3 Blöcke nach Norden geht. Das macht man nicht. weil die Menschen dort anders sind, weil es dort Leute gibt, die Bewohner von unserer Seite nicht mögen. Es gibt viele Arten der Feindseligkeit, nur weil du von der anderen Seite der Nachbarschaft kommst.
Gangs ordnen sich in viele Untergruppen, markiert durch Zeichen, Musik, Graffiti, Territorium, eine bestimmte Farbe, ein Tattoo. Sofort erkennbar für alle. Das ist seit Jahrzehnten so. Doch etwas verschärft heute die Situation. Der leichte Zugang zu Waffen. Das liegt nicht nur an Chicago. Hier gelten striktere Gesetze. Zum Beispiel ist das Tragen von Waffen an vielen öffentlichen Orten verboten. Und im ganzen Staat Illinois müssen sich Waffenkäufer registrieren. Aber all das gilt nicht in Nachbarstaaten wie Indiana. Wer Waffen braucht, kann sie dort, nur ein paar Kilometer weiter, ganz einfach kaufen und nach Chicago bringen. So kommen immer mehr Waffen in die Stadt. Und aus der verbalen Gewalt im Internet wird Realität, erzählt auch Ex-Gang-Mitglied Berto Argayo.
Waffen sind ein Problem. Und heute wird es durch die sozialen Medien noch verschlimmert. Ich denke aber, es geht darum, vorher einzugreifen, mit Angeboten, um die Leute abzulenken.
Doch Waffen sind ein Thema, über das viele nicht gerne reden, obwohl Amerika ein riesiges Problem mit Waffengewalt hat. Im Jahr 2017 sind in den USA rund 40.000 Menschen durch Schusswaffen gestorben. Das geht aus den Zahlen des Centers for Disease Control and Prevention hervor, einer US-Behörde des US-Gesundheitsministeriums, die seit 50 Jahren Statistiken führt. Demnach war 2017 das bisher schlimmste Jahr mit so vielen Toten durch Schusswaffen wie nie zuvor in den USA. Die meisten Fälle sind Suizide, gefolgt von Morden und Massenschießereien. Aktuellen Zählungen nach gibt es in den USA mit 393 Millionen mehr Waffen in privater Hand als Einwohner. Für Colleen Daly sind diese Zahlen mehr als nur Daten. Die selbstbewusste Amerikanerin mit der tiefen Stimme arbeitet seit 8 Jahren in Chicago für den Illinois Council Against Handgun Violence, eine Nichtregierungsorganisation, die sich gegen die Waffenlobby einsetzt und sichtbar machen will, welche Gefahren von Schusswaffen ausgehen.
Es ist egal, ob du schwarz oder weiß bist, reich oder arm, in einem Ghetto oder einer Villa lebst. Waffengewalt kann jederzeit und überall passieren. Menschen sollten nicht permanent mit Angst leben, aber sie sollten ihr Leben mit geöffneten Augen begehen.
Dafür versucht Colleen Daly schon Teenager zu sensibilisieren in Workshops, die sie für Schulen organisiert.
Wir arbeiten mit Jugendlichen, wir veranstalten Poetry Slams, Open Word Contests. Es sind Angebote für Erst- bis Zwölfklässler aus dem ganzen Bundesstaat, um Jugendlichen, die von Waffengewalt betroffen sind, eine Stimme zu diesem aktuellen Problem zu geben.
Genauso wichtig ist die Arbeit der NGO im politischen Bereich. Dass Käufer von Waffen sogenannte Hintergrundchecks machen müssen, reicht für Colleen Daly nicht aus. Bei diesen Checks werden potenzielle Käufer auf Vorstrafen oder psychologische Probleme untersucht. Ein erster Schritt, der für Daly aber etwas anderes außen vor lässt.
Der Kongress könnte zwar Hintergrundchecks durchwinken, aber löst dies das Problem? Wird es die Anzahl der Waffen reduzieren, die jetzt auf den Markt kommen? Das Beängstigende ist doch die Anzahl der Waffen, die jetzt schon da draußen sind.
Nicht nur, dass so viele Waffen im Umlauf sind, erschwert ein Verbot in der Praxis. Befürworter des grenzenlosen Waffenbesitzes pochen stets auf den 2. Verfassungszusatz, der sichere jedem US-Bürger das Recht auf individuellen Waffenbesitz zu. Aber diese Deutung ist juristisch hoch umstritten. In dem fast 230 Jahre alten Verfassungszusatz ist die Rede von Milizen, die mit Waffen die Freiheit des Staates sichern und von einem militärischen Zusammenhang. Das nutzen die Vertreter der Waffenlobby, allen voran die US-amerikanische Waffenvereinigung NRA, die National Rifle Association, um in vielen Bundesstaaten Gesetze zu beeinflussen, erklärt Colleen Daly.
In Florida haben sie ein Gesetz geschaffen, bei dem es Ärzten verboten wurde, nach Waffen im Haus der Patienten zu fragen. Das wurde zum Glück als verfassungswidrig erklärt, aber so etwas versuchen sie immer wieder. Es ist eine Waffenkultur.
Tatsächlich sind Waffen stark im Alltag vieler Amerikaner verankert. Selbst im Vorstand von Daly's Organisation, die Waffengewalt bekämpfen will, sitzen Kollegen, die selbst Waffen tragen.
Ich habe ein lebenslanges Mitglied der NRA in meinem Vorstand. Er liebt seine Waffen und er hat Kinder. Aber er setzt sich stark für Waffensicherheit ein.
Auch Auch das Viertel, aus dem die Sozialarbeiterin Luz Cortez kommt, ist seit Jahren von Ganggewalt betroffen. Sich hier eine Waffe zu besorgen, ist kein Problem, sagt die 26-Jährige. Ihre Familie wohnt noch immer in Chicago Lawn. Sie ist heute zu Besuch, genauso wie Onkel, Tanten und Cousins. Während die Frauen in der Küche Loteria ein mexikanisches Bingo spielen, sitzen viele der Männer im Wohnzimmer beim Fernseher. Natürlich seien sie bewaffnet, sagt Luz Cortez.
Is it normal? Yes, it's very normal. Unfortunately, it is very normal.
Ist es normal, von Waffen umgeben zu sein? Leider ist es sehr normal. In meiner Familie ist es so. Wenn die Männer irgendwo unterwegs sind, nur weil sie Männer sind und einen bestimmten Kleidungsstil haben, werden sie als jemand betrachtet, der nichts Gutes im Sinn hat. Wenn sie auf andere Gangmitglieder treffen, werden sie angesprochen, woher sie kommen, was sie hier wollen. Wenn sie dann keine Waffe haben und das Gegenüber schon, ist die Chance groß, dass sie nicht überleben. So sind wir aufgewachsen. Die Jüngeren sind mit dem Gefühl aufgewachsen, sie brauchen eine Waffe, um zu überleben.
Waffen gehören in Chicagos Süden zum Alltag wie ein Handy. Oft bilden soziale Missstände den Nährboden für den nicht endenden Kreislauf der Gewalt. Gangmitglieder werden in vernachlässigten Vierteln zum Vorbild und zur Ersatzfamilie.
Like the father figure is missing or not.
Was wir sehen, ist, dass oft eine Vaterfigur fehlt, wie bei meinem Bruder, der sehr jung in die Gang eingestiegen ist. Mit 7 oder 8 Jahren, da war mein Vater entweder im Gefängnis oder hat sich um seine eigenen Probleme gekümmert. Die Jungs von der Gang haben sich um ihn gekümmert. Mein Bruder hat ein männliches Vorbild gesucht. So ging es auch meinen Cousins. Als deren Vater abwesend war, haben sie sich den Gangs angeschlossen.
So, like when their dad became absent in their life, like that's when they decided to join the gang.
Luz Cortez ist selbstbewusst, bleibt ruhig, hat gelernt, laut und deutlich zu kommunizieren, wenn es Streit gibt. Sie engagiert sich in lokalen Initiativen, will Jugendliche aus dem Sog von Armut, Angst und Gewalt herausbringen, so wie sie es selbst geschafft hat. Studieren, statt mit Drogen und Waffen schnelles Geld zu verdienen. Dass das nicht leicht ist, zeigen ihre Workshops.
You know, in the south side of Chicago at least I can say, who doesn't know someone who has been shot?
Du kannst niemanden im Süden Chicagos fragen, der nicht einen kennt, der erschossen wurde. Ich arbeite mit vielen verschiedenen Jugendlichen. Ich versuche, ihre unterschiedlichen Interessen zu finden. Am Anfang einer Sitzung fragen wir, wie viele von euch kennen jemanden, der angeschossen wurde oder sein Leben durch Waffengewalt verloren hat. Egal welchen Hintergrund sie haben, ganz sicher heben alle ihre Hand.
No matter what the situation was, whether they were in a gang or not, you know, like, how many of you know had someone that has been shot? And sure enough, everybody raises their hand.
Increase the Peace, den Frieden vergrößern, heißt eines ihrer Projekte. Es geht um Verantwortung, lokale Vorbilder. Die 26-jährige Luz Cortez will mit Veranstaltungen die Nachbarschaft zusammenbringen. Bewohner sollen sich ihre Viertel zurückerobern.
In the summer, which are the campouts.
Im Sommer machen wir Campouts. Das heißt, wir suchen uns die Straßenecken, an denen die Gangmitglieder stehen und ihren Block verteidigen. Und dann machen wir dasselbe. An diese heißen Blocks setzen wir uns von 5 Uhr nachmittags bis 5 Uhr früh. Mit Musik, mit Essen, eigentlich allem, was so eine Nachbarschaft ausmacht. Sodass wir Menschen anlocken, die sehen, ihr Viertel kann Besseres leisten. Manchmal kommen die Gangs vorbei. Wir müssen uns daran erinnern. Das sind ja alles Menschen, die meisten noch jung. Die sind auf der Suche nach dem, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Nur hat sich niemand bisher für sie interessiert, mal abgesehen von den Gangs.
Eine andere Aktion gegen Gewalt veranstaltet das Institute for Nonviolence Chicago. Eine Gruppe von 25 Menschen hat sich dafür im Westen Chicagos zusammengefunden. Die Straßen sind dunkel, allein geht hier niemand raus, der sich nicht auskennt. Alle tragen große Westen über dicker Winterkleidung. Sie kommen aus unterschiedlichen Organisationen zur Gewaltprävention und wollen durch das Viertel gehen. Stoppt die Gewalt, stoppt das Töten, ruft einer mit dem Megafon. Ein paar Passanten halten mit skeptischem Blick an. Ein paar der Leute klopfen sich zur Begrüßung auf die Schultern. Jeder, der bei der Aktion mitläuft, kommt selbst aus einem Viertel, das unter Gewalt leidet. Fast jeder hat einen Freund oder Verwandten, der durch Kugeln getötet wurde, im Gefängnis sitzt oder selbst Teil einer Gang war.
Viele aus unserer Gruppe sind hier aufgewachsen. Sie haben ihre Eigenarten, waren Teil des Problems. Lass sie heute Teil der Lösung sein, wenn sie auf die Jungs zugehen. Sie reden ihre Sprache. Wir versuchen, Respekt zu zeigen. Wir kommen in unseren grünen Westen und werben für Frieden. Wenn sie unsere grüne Farbe sehen, versuchen auch sie, Respekt zu zeigen.
Sagt DP, ein großer, mächtiger Mann, der in Back of the Yards ein Viertel im Süden mit Jugendlichen arbeitet. Er schlichtet Streit, bringt Ordnung in die Gruppe der Teenager, die Nachmittagszeit im Clubhaus miteinander verbringen. Im Sommer ist DP jede Woche mit anderen vom Institute for Nonviolence Chicago unterwegs, um die Jugendlichen von der Straße zu holen. In diesem Viertel war auch Berto Argayo Gangmitglied, bis er sich vor 7 Jahren entschied, auszusteigen.
Es war hart. Ich wurde 3 Minuten lang verprügelt, um aus der Gang zu kommen. Ich habe eine Chance bekommen, die größere Welt zu sehen. Ich bin in ein anderes Viertel gekommen und das hat mich beeindruckt. Es hat mir wirklich ermöglicht, mich selbst anders zu sehen. Das war ein Schlüsselmoment.
Berto Argayo ist mittlerweile in Anzug unterwegs. Der ehemalige Gangster hat 2 Uni-Abschlüsse, er hat sich in der Community engagiert und sich für den Weg in die Politik entschieden. Sein nächstes Ziel, sich für sein Viertel, seine Stadt als Lokalpolitiker aufzustellen.
I used to be a little ashamed of being a part of that, but it's made me who I am.
Früher war mir meine Vergangenheit peinlich, aber es hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Ich wäre nicht da, wo ich heute bin, hätte ich nicht diese Erfahrungen gemacht. Ich habe Glaubwürdigkeit hier im Viertel. Ich kenne die Probleme der Menschen hier. Ich habe schlechte Dinge getan und jetzt bin ich zu einer anderen Person geworden.
Vom Gangmitglied zum künftigen Lokalpolitiker Julia Jaroszewski hat Berto Argayo und andere engagierte Menschen getroffen, die etwas tun in Chicago gegen Waffengewalt. Wir haben auch von den tausenden Toten in den gesamten USA durch Schusswaffen gehört. Das könnte man als Sicherheitskrise bezeichnen als Präsident, aber Donald Trump sieht die Krise an der Grenze zu Mexiko. Über die Mauerpläne, die der Grund sind für den längsten Shutdown in der US-Geschichte, sprechen wir jetzt mit Thilo Kössler, unserem Korrespondenten in Washington. Erstmal hallo.
Schönen guten Tag.
Herr Kössler, Sie waren im vergangenen Jahr dort an der 3200 Kilometer langen Grenze zwischen den USA und Mexiko. Auf wie vielen Kilometern gibt es denn schon physische Barrieren und wie sehen die aus?
Also die Grenze ist insgesamt 2000 Meilen lang, das sind 3200 Kilometer. Davon sind bereits 800 Kilometer mit Grenzanlagen versehen. Das sind zum Teil Zäune, wie zum Beispiel in El Paso um die Stadt herum. Das sind aber auch feste Barrieren in Form von Stahlsäulen, die in den Boden gerammt sind und durch die man zwar hindurch gucken kann, aber nicht hindurch gehen kann oder hindurch kommen kann. Donald Trump will feste Barrieren haben, sagt er stets, er hat entweder diese Stahlzäune im Blick. Lieber wäre ihm aber eine Betonmauer und da hat er schon 8 Prototypen vorgestellt bekommen. Er möchte da 1000 Meilen jetzt bauen, also 1500 Kilometer, um damit quasi eine ununterbrochene Sicherung an der Grenze zu Mexiko zu schaffen. Allerdings muss man wissen, dass er, seit er im Amt ist, nicht eine einzige Meile gebaut hat. Es sind noch nicht mal die Mittel dazu abgerufen worden, die eigentlich schon freigestellt worden sind. Es sind zwar einige Stellen erneuert worden, aber keine neue Befestigung geschaffen worden. Erst im Februar soll an einigen Streckenabschnitten mit neuen Arbeiten begonnen werden.
Sie haben es gesagt, Donald Trump hat da große Pläne. Er will 5,7 Milliarden US-Dollar dafür haben. Reicht das denn für die große Anzahl an Meilen, die Sie da angesprochen haben?
Ich denke, das ist auch zunächst mal nur gewissermaßen eine Anzahlung, die die Demokraten aber kategorisch ablehnen. Sie sagen, diese Mauer macht überhaupt keinen Sinn. Es ist Nonsens. Es behebt nicht die Fluchtursachen. Man hindert Migranten nicht daran, die Grenze illegal zu überqueren. Die Demokraten sind durchaus bereit, etwas für die Grenzsicherung zu tun. Sie haben 1,6 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, um die Grenzanlagen zu befestigen. Allerdings wollen sie unter keinen Umständen eine Mauer haben. Sie sagen, die technischen Bedingungen sind heute so ausgereift, wir können mit Drohnen arbeiten, wir können mit Sensoren arbeiten, Bewegungsmeldern arbeiten. Wir könnten auch das Personal weiter aufstocken an den Grenzen, aber eine Mauer schließen die Demokraten kategorisch aus.
Würden Sie dann sagen, wenn die Demokraten eben auch weitere Milliarden in die Grenzsicherung investieren wollen, dass es derzeit ein Problem gibt an der Grenze, ein Problem, das so schlimm ist wie vielleicht Jahre zuvor noch nicht?
Das ist das Paradox in der ganzen Argumentation des Präsidenten. Die illegalen Grenzübertritte haben massiv abgenommen, und zwar gegenüber dem Jahr 2000, wo es ein richtiges Problem gab, um 75%. Das heißt, tatsächlich gibt es nur noch ein Viertel der illegalen Grenzübergänge gemessen am Jahr 2000. Dennoch gibt es natürlich ein Problem, und zwar ein humanitäres. Es handelt sich nicht um eine Staatskrise, wie Donald Trump sagt. Es handelt sich nicht um eine Krise der nationalen Sicherheit. Das ist alles Popans Unterfindung. Es kann von einer Invasion an der Grenze zu den USA überhaupt keine Rede sein. Das eigentliche Problem ist erst im Zeichen der restriktiven Politik Donald Trumps zu einem richtigen Problem geworden. Das sind zum einen die Kinder, die von ihren Eltern getrennt worden. Sie sind immer noch nicht in Gänze zu ihren Eltern zurückgekehrt, weil man nicht herausgefunden hat, wo sie überhaupt herkommen und wohin die Eltern abgeschoben wurden. Zweitens ist das Problem die große Zahl der sogenannten unbegleiteten Minderjährigen. Sie werden den Blicken der Öffentlichkeit entzogen, in Zeltstätten in der texanischen Wüste untergebracht, unter unwürdigen Bedingungen. Sie haben keinen Zugang zu Schulen, sie haben keinen Zugang zu ihren Familien, sie dürfen keinen Besuch empfangen. Und das Problem wird immer dramatischer, weil das bisherige Sponsorensystem zusammengebrochen ist. Früher wurden diese Kinder bei Freunden oder Bekannten untergebracht, die es geschafft haben, über die Grenze zu kommen. Sie sind jetzt eingeschüchtert von den Drohungen, sofort abgeschoben zu werden, und nehmen diese Kinder eben nicht mehr auf. Und so gesehen fallen der Administration Donald Trumps die eigenen Abwehrmaßnahmen voll auf die Füße.
Diese humanitäre Krise hat also Donald Trump selbst geschaffen. Es gibt jetzt auch die nächste Krise, eben den Shutdown, dass ganz viele Hunderttausende Regierungsmitarbeiter keine Löhne mehr erhalten, diese Services, die sie eben angeboten haben, nicht mehr anbieten können. Wie kann jetzt ein Kompromiss aussehen mit den Demokraten, die ja auch Grenzsicherung wollen, ähnlich wie Trump, um eben diesen Shutdown zu beenden?
Die Situation ist völlig verfahren. Donald Trump will seine Mauer durchsetzen. Die Demokraten geben keinen Cent für den Bau der Mauer frei, und Trump braucht die Stimmen der Demokraten. Ohne sie geht es nicht. Donald Trump hätte die Möglichkeit gehabt, den nationalen Notstand auszurufen. Er hätte damit Zeit gewonnen. Er hätte sagen können, ich habe alles versucht. Die Demokraten haben mir Knüppel zwischen die Füße geworfen. Die Demokraten hätten gleichfalls aufatmen können. Sie hätten nämlich von sich sagen können, wir haben nicht nachgegeben. Aber der Shutdown ist aufgehoben. Donald Trump hat sich anders entschieden und alle anderen Vorschläge abgeschmettert. Da gab es den Vorschlag, den Haushalt Ressort nach Ressort freizugeben, also gewissermaßen Einzelhaushalte zu schaffen und dieses große Paket aufzulösen. Lindsey Graham, der republikanische Senator, hat vorgeschlagen, die Regierungsgeschäfte 3 Wochen wieder aufzunehmen und dann während dieser Zeit neu über den Notstand nachzudenken. Auch das hat Donald Trump abgelehnt. Er hat sich anders entschieden. Er will eskalieren. Er will den Streit offenbar auf die Spitze treiben, obwohl er jetzt angesichts der Umfragen wohl langsam wahrzunehmen scheint, dass möglicherweise die Republikaner Schaden nehmen an seiner Politik. Er hat neulich in einem Gespräch, wurde kolportiert, gesagt, das fällt uns auf die Füße. Jüngsten Umfragen zufolge sind 58% der Amerikaner gegen die Mauer, nur 40% dafür. Und die, die gegen die Mauer sind, die sind auch gegen jeglichen Kompromiss in der Haushaltsfrage, in der Frage der Öffnung der Regierung. Nur 29% der Mauerbefürworter sind für einen Kompromiss. Das heißt, die Unterstützung für Donald Trump in seiner Politik in der Öffentlichkeit schwindet deutlich.
Sagt Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington. Vielen Dank dafür. Ich bin André Zante, und wenn wir jetzt viel über Mauern gesprochen haben, die gibt es ja immer noch reichlich als politisches Instrument auf der Welt. Wo, das hören wir dann demnächst hier bei uns. 30 Jahre nach dem Mauerfall in Deutschland schauen wir im Weltzeit-Podcast auf die verbliebenen Mauern auf unserem Planeten. Bis dahin.